Ich gebe zu, heute einer meiner schwereren Gottesdienste, so für mich persönlich, vielleicht für den einen oder anderen, die andere auch. Wir haben ja schon öfters jetzt heiße Eisen-Gottesdienste gemacht. Immer wieder heiße Eisen. Und das ist gut so reflektiert. Haben gemerkt, das ist nicht immer so einfach. Und wir haben gemerkt, schon in der Bibel, wenn einige sich vielleicht noch an den ersten Gottesdienst erinnern, schon in der Bibel gab es die heiße Eisen und auch nicht mit einer einzigen einfachen Lösung. Wenn wir an die Urgemeinde denken, Jakobus-Tradition, Paulus-Tradition, wie sie aufeinanderklaffen, Hände ringend, irgendwie nach Kompromissen suchen, es sogar irgendwie schaffen, um nachher dann doch zu merken, es entwickeln sich dann auch Dinge anders, es dürfen sich auch Dinge anders entwickeln. Die einen halten Traditionen oder auch Regeln viel höher und die anderen eben dann später nicht mehr. Wir haben festgestellt, dass das Bibelverständnis hier ein ganz großes Thema ist. Wie verstehen wir die Bibel? Wir haben gemerkt, dass schon in der Bibel selber es Texte gibt, die unterschiedlich mit heiligen Texten aus ihrer Zeit und aus der Vergangenheit umgehen. Wir haben in die Kirchengeschichte geschaut und gemerkt, wozu musste die Bibel alles herhalten. Auch das haben wir reflektiert. Vieles können wir heute gar nicht mehr nachvollziehen und sie haben das in der gleichen Inbrunst und Vehemenz getan, wie wir es heute bei dem einen oder anderen Thema tun. Und wir haben gesagt, es gibt nicht nur das eine heilige, richtige Bibelverständnis. Das war so die Konsequenz, die wir da rausgezogen haben. Weil es nämlich etwas Wichtigeres gibt, nämlich das Wesentliche des christlichen Glaubens. Auch dazu haben wir einen Gottesdienst gemacht. Das Wesentliche des christlichen Glaubens, dass Gott uns rettet, Beziehung schenkt, sich selbst uns hingibt, er unsere Mitte, er der, der uns alle in seiner Liebe verbindet, auch trotz unterschiedlicher Vorstellungen und Überzeugungen. Und wir haben gesagt, das soll der Rahmen sein. Einander wertschätzen, einander zuhören, nicht einander verurteilen, nicht einander den Glauben absprechen. Es soll keine Verlierer und Gewinner geben, sondern wir hören uns bei jedem heiße Eisen zu. Schätzen einander. Und das wollen wir auch heute tun. Auch wenn das bei diesem emotionalen Thema natürlich besonders schwer ist, weil da gibt es ganz viele Verletzungen auf beiden Seiten. Ich werde jetzt versuchen, weil mir das jetzt auch öfters schon gespiegelt worden ist, nochmal, dass die Bibelstellen selber, die ja vorkommen, noch nicht so sehr reflektiert worden sind, bedacht worden sind. Wir schauen uns jetzt einfach diese Bibelstellen mal an miteinander. Ich kann natürlich nur ganz kurz auf sie eingehen, versuche also beide Positionen oder verschiedene Bibelverständnisse hier mit in die Interpretation hineinzunehmen. Dieses Ringen soll hier deutlich werden, hier gibt es nicht falsch und richtig. Und wir versuchen das jetzt einfach mal auch auszuhalten. Den einen oder anderen Satz werdet ihr einfach aushalten, weil das andere so empfinden und umgekehrt auch. Also, und das mute ich mir, das muten wir uns jetzt einfach zu, weil ich glaube, dass das hilfreich ist, um sich zu verstehen. Gleichgeschlechtliche Liebe und die Bibel. Eine verhängnisvolle Geschichte, so ein bisschen, wenn man die Wirkungsgeschichte anguckt, ist diese Geschichte aus Sodom und Gomorra. Wo sind die Männer, die zu dir, Lot, gekommen sind in dieser Nacht? Gib sie uns heraus, dass wir ihnen beiwohnen. Die ganze Geschichte kann ich jetzt nicht erzählen, ihr könnt sie nachlesen. Viele werden sie kennen, Sodom und Gomorra, Lot in der Fremde, er nimmt Fremde auf und dann kommen die eigenen Leute vom Dorf und sagen, das geht nicht, gib sie uns raus und dann wollen sie die vergewaltigen und. Ich würde sagen, jetzt so progressive Ausleger sagen an dieser Stelle, also mal ganz ehrlich, hier geht es um Fremdenhass, hier geht es um heterosexuelle Männer, hier geht es nicht um homosexuelle Männer, hier geht es darum, wenn man den Kontext ein wenig kennt, dass in der orientalischen Kultur es die höchste Erniedrigung und Demütigung ist, wenn man Männer sexuell vergewaltigt. Das ist eine Kultur, die man so kannte, die man heute übrigens auch noch in Gefängnissen findet. Das gibt es einfach, diese Erniedrigung, die hier mitspielt. Das auf Homosexuelle zu beziehen, die sich treu lieben, ist natürlich für diese Menschen ein Affront und auch für manche, die einfach sagen, nee, also diesen Text kann man so nicht wahrnehmen. Andere sagen jetzt, die jetzt ein bisschen konservativer unterwegs sind, diese Stelle gehört natürlich nicht zu den wichtigsten und dass man dann hier das Wort Sodomie als Homosexualität und so gleichgesetzt hat, ist natürlich auch ein sprachlich nicht sehr sauberer Weg. Aber klar ist doch, wie bei allen anderen Stellen, um die es heute gehen soll, es gibt keine positive Aussagen zu homosexuellen Handlungen. Und das ist halt hier nebenbei auch mit zu lesen. Kommen wir zu den viel häufiger zitierten Stellen. Du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau, das ist ein Gräuel. Und wenn jemand bei einem Manne schläft wie bei einer Frau, so haben sie beide getan, was ein Gräuel ist, und sollen des Todes sterben. Ihre Blutschuld komme über sie. Da könnte ich jetzt eine ganze halbe Stunde erzählen. Ich versuche das mal ganz kurz zu machen. Progressive würden jetzt hier sagen, also Gräuel ist ein kultischer Fachausdruck, der bedeutet, nicht gottesdiensttauglich. Hier werden alle Dinge aufgezählt, die nicht gottesdiensttauglich sind. Warum? In den ersten 17 Kapiteln hier in der Mose werden Regeln dargelegt, die deutlich machen, wie kann man denn mit Gott in Verbindung kommen? Dann wird da aufgezählt, was kann man alles tun? Was gehört dazu? Wie kann man den Kult leben? Und dann heißt es, dann ist der Hintergrund der ab Kapitel 18, jetzt kommt ihr nach Kanaan, ihr werdet andere Sitten kennenlernen, andere Ideen, wie man sich den Göttern nähert, in Kulten, in Tempelprostitution, mit Verwandten, Männer mit Männern und Tieren und andere Handlungen. Kinder werden dort dem Moloch geopfert, man isst unreine Sachen, all diese Dinge. Und die werden dort getan, um eben mit Gott in Kontakt zu treten, um Gott zu beeinflussen. Das sind sogenannte analog magische Handlungen, sagt man dazu. Da wird beeinflusst, dass dann halt eben mein eigener Acker auch fruchtbar ist und was nicht alles da eine Rolle spielt in diesen religiösen Akten. Das ist nicht gottesdiensttauglich, das ist nicht euer Weg, das ist Gott ein Gräuel, so sollt ihr euch Gott nicht nähern. Sagen die einen. Sie sagen auch, wenn es hier heißt, ein Mann soll nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau, dann ist das anders als heute. Es geht um eine Geschlechterhierarchie. Und wenn ihr die verlasst, dann ist das nicht in Ordnung, in diese Weiberrolle zu kommen, wie es dann heißt. Die Männerherrschaft wird praktisch gedemütigt, da spielt dann auch noch mit, so heißt es, der Samen des Mannes ist unerhört kostbar. Man meinte noch, er wird irgendwann vielleicht, der wird dann verschwendet, wer weiß, wie lange das hebt. Also jeder Samen, deswegen soll er auch nie auf die Erde fallen, bei Onan, jeder Samen soll hier genutzt werden, viele Kinder, das heißt Fortpflanzung, mehret euch. Das alles spielt hier mit eine Rolle, sagen die einen. Deswegen ist das des Todes würdig, das geht nicht, das sollt ihr nicht tun, der Same ist für was anderes da. Kann man schon erniedrigend empfinden, wenn sowas dann auf jemand oder auf einen selber, der homosexuell empfindet, bezogen wird. Bin da wirklich ich gemeint? Aber jetzt auch die andere Seite. Diese gehörten Auslegungen, die ich da höre, sind ja interessant. Kann ja sein, dass das eine oder andere mitspielt oder auch falsch gemacht worden ist, aber hier wird doch eine Grundwahrheit ausgesprochen. Wir glauben, es gibt eine unveränderbare Ordnung Gottes. Sehen wir ja auch im Schöpfungsbericht, da kommen wir nachher noch dazu. Es gibt eine unveränderbare Ordnung Gottes und die spielt halt hier eine Rolle. Und natürlich wollen wir keine Todesstrafe uns immer anzuhängen. Wir wollen die Todesstrafe natürlich nicht. Jesus hat auch was Neues gebracht. Jesus hätte keine Todesstrafe mehr gewollt. Nein, da hat Jesus das verändert, aber das heißt doch nicht, dass diese Dinge an sich dann alle gut sind. Diese Grundwahrheit, glauben wir, ist nicht im Sinne Gottes. Und deswegen, so hilfreich manche Hintergründe sind, in 50 Jahren sagt man wieder andere Hintergründe. Das wechselt doch auch, die Erkenntnisse wechseln doch auch. Kommen wir zu Römer 1. Das Neue Testament, ein paar Auszüge kurz. Die Heiden haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Und desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Damit könnte man sich jetzt so ein halbes Jahr beschäftigen. Wenn man da mal die Literatur alleine lesen will dazu, machen wir nicht. Versuche das kurz auf den Punkt zu bringen, so kurz es irgendwie geht. Progressive sagen jetzt eher wieder, wir müssen doch einfach mal den Hintergrund anschauen. Was war denn damals los? Das Wiederaufblühen eines religiös gefärbten Kaiserkultes. Hier steckt der Kaiser, hier, man hat, wenn man das nochmal zurückguckt, vertauscht mit einem Bild gleich eines vergänglichen Menschen. Da ist dieser Caligula gemeint, der praktisch diesen Kaiserkult in Verbindung mit dem religiösen Kult wieder ganz hochgebracht hat, bis dahin zu, dass die Priester den römischen Tempelkult dahingehend verwendet haben sollen. Die ganze Aufzählung in Römer 1, 29 bis 31 zeigt die ganze Tiefe und Breite einer menschlichen Korruption, die Art von empörendem Verhalten, die bei Kaiser Gaius Caligula gesehen werden konnte. Das heißt, alles, was man damals so vorfand, auch bei den Senatoren, übrigens, die Senatoren waren ja verheiratet, aber sie hatten halt eben auch noch, weil es ja nicht genug war, noch Knaben, die man sich dann geholt hat, bis zu einem minderjährigen, 16-jährigen Alter war das okay, danach hat man sie dann weg, aber das waren dann sozusagen Sexobjekte, ging es nicht um Liebe und selbst bei den Frauen in der Oberschicht sind solche Dinge getan worden. Dürfen wir denn diese Dinge alle auf die Seite stellen, wenn es doch damals klar war, dass es um diese Dinge ging? Und dann noch die Unmoral im Tempel. Ist das fair, das eins zu eins auf uns, auf heute zu beziehen, wenn doch einfach zwei Menschen treu ein Leben lang miteinander leben wollen? Und dann ist hier von Heiden die Rede. Paulus sucht jetzt hier ein Beispiel, um die ganze Schlechtigkeit der Welt deutlich zu machen. Und dann hat er, wenn er den Römern schreibt, dieses ganze Rom vor Augen. Und dann fällt ihm halt das ein und sagt, das geht einfach nicht. Geht es heute um die Welt da draußen? Heute geht es um unsere eigenen Kinder in der Gemeinde. Nicht um die römische, heidnische Welt. Es geht um unsere Kinder, die aufwachsen und homosexuell empfinden. Kann man das einfach so übernehmen? Und dann heißt es, in die Begierde sind sie zueinander entbrannt. Also Homosexuelle erleben das wie Heterosexuelle auch. Wir sind ja nicht nur Sexualität. Wir wollen einfach einander lieben dürfen. Nichts von entbrennen und was weiß ich, was da. Der natürliche Verkehr wird vertauscht, heißt es hier. Ja, die Kirche will doch, dass wir Homosexuelle den natürlichen Verkehr vertauschen. Es ist für uns wieder natürlich. So sagen die einen. Die anderen sagen, es stimmt nicht, dass es damals keine gleichberechtigten, gleichgeschlechtlichen Beziehungen gab. Es stimmt einfach nicht. Natürlich gab es das im griechischen Umfeld und Paulus hat das ganz sicher gewusst. Natürlich hat er das mitgedacht. Es geht nicht nur um religiöse, sexuelle Handlungen. Und er sagt nein. Hier soll deutlich werden, sagen die einen dann, der Mensch tut, was er selber will. Seine Leidenschaften stehen im Mittelpunkt. Gott und seine Gebote sind ihm nicht wichtig. Der Mensch macht sich damit zu Gott und deshalb braucht er Rettung. Auch wenn hier von Heiden die Rede ist, Paulus meint selbstverständlich alle. Es war für ihn gar nicht denkbar. Wir können doch nicht den von Gott in seinem Wort geoffenbarten Willen Gottes nur deshalb zur Seite legen, weil es in der Praxis Probleme gibt. Oder wisst ihr nicht, wir sind jetzt im Korinth angelangt, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder. Es geht hier nicht um die Begriffe Knabenschänder und Lustknaben. Auch wenn das manche so verwenden, ist es klar, dass es hier natürlich um eine Unterordnung geht und auch nicht um eine Ehe, um eine liebevolle Beziehung, aber es geht hier um das Wort Unzucht. Und da wird halt eben gesagt, dieses Wort Unzucht bedeutet, alles außerhalb der Ehe ist nicht in Ordnung. Jetzt sagen homosexuelle Christen ja eben, ich täte ja gern in die Ehe, aber ich darf ja nicht. Ich werde in die Doppelmoral gedrängt. Und andere sagen, na gut, also mal ehrlich, wenn man diesen Text nimmt, Korinth, Paulus, natürlich denkt er an Mann und Frau. Und wenn man dann noch an Korinth denkt, eine große Stadt mit einer riesen Prostituierten-Szene, und dann heißt es hier, wenn man diesen Text weiterliest, einige von euch waren doch auch in dieser Prostitutionsszene drin. Aber jetzt seid ihr reingewaschen. Ihr wart anders, jetzt seid ihr neu. Man sollte homosexuelle Handlungen, die eindeutig hier als Sünde gekennzeichnet sind, nicht für gut heißen. Wir lieben den Sünder, aber nicht die Sünde. Wir gehen zum Schöpfungsbericht. Es gibt ja einige Theologen, die sagen, die ganzen, auch konservative Theologen, die sagen, die ganzen Stellen bisher sind eigentlich nicht tatsächlich nicht wirklich dafür da, dass man da so umgehen kann, wie man mit Homosexuellen umgegangen ist, oder dass man das tatsächlich eins zu eins ableiten kann und sagt, Gott ist da völlig dagegen. Es gibt auch andere. Aber diese Stelle ist dann, so hat es ja auch Roland Gebauer an dem 11.3. gesagt, diese Stelle ist dann entscheidend. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Progressive würden jetzt sagen, ja, das ist der Masterplan. Funktioniert doch auch. Die Mehrheit. Die Existenz ist gesichert, aber darf es deswegen keine anderen geben? Heißt das wirklich, dass alle andere nicht oder keine Schöpfungsvariante sind? Wie sollen wir das denn Menschen sagen? Wie sage ich es meinem Sohn oder meiner Tochter, die jetzt homosexuell ist und sagt, du es. Natürlich lieben wir dich, aber Schöpfungsvariante, ja, du, wie machen wir das? Es ist normal, aber muss es deswegen Norm für alle werden? Das Schlimmste, so haben mir mehrere homosexuelle Christen gesagt, ist für sie, dass die Kirche ihnen verbietet, lieben zu dürfen. Es geht nicht um Sexualität. Sie dürfen nicht lieben und wenn, dann müssen sie es heimlich machen, außerhalb der Kirche sozusagen. Und das im Namen der Bibel, im Namen Gottes. Anfragen. Die anderen sagen, es ist schwer. Und bitte unterstellt uns nicht, dass wir diese Menschen nicht lieben oder dass sie von Gott nicht geliebt werden. Natürlich, selbstverständlich. Wer uns das vorwirft, tut uns Unrecht. Das ist unfair. Nur weil wir etwas nicht für gut heißen, heißt das nicht, dass Gott sie ausstößt oder was auch immer. Aber es gibt doch Beispiele, wo Menschen Veränderungen erfahren haben. Werden die nicht zu wenig berücksichtigt? Trauen wir Gott vielleicht zu wenig zu? Könnte er noch mehr? Wir glauben eben nicht, dass es dem Menschen hilft, so zu bleiben. Seine Schöpfung sagt was anderes. Und wir wissen um die gefallene Schöpfung und wir glauben, dass es das Beste für homosexuelle Menschen ist, ihre Homosexualität nicht auszuleben. Wir glauben auch, dass wir das hier einfach so nehmen dürfen, wie es in der Bibel steht. Gottes Gebote auszuhalten. Und überhaupt Gebote und Liebe gegeneinander auszuspielen, das kommt für uns gar nicht in die Tüte. Da heißt es doch in der Bibel, im 1. Johannes, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Nein, wir grenzen diese Menschen nicht aus. Wir sagen einfach, was wir denken, weil wir sie lieben. Wie wir unseren Kindern auch manches sagen. Weil wir glauben, es täte ihnen gut, auch wenn sie sich nicht drüber freuen. Ein letztes noch, hat Jesus selber was zu dem Thema gesagt? Die einen sagen nein, die anderen sagen nein, aber deswegen ist ja klar, dass er das vorausgesetzt hat, dass das für ihn gar nicht geht. Es gibt eine Stelle, die da immer wieder zitiert wird. Habt ihr nicht gelesen, sagt Jesus, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Hier geht es um Scheidung und Laschheit in der Scheidungspraxis, sagen die Progressiven. Das jetzt auf uns zu übertragen, ist ein bisschen unfair. Die anderen sagen, ja, aber Jesus macht hier und steht hier zur damaligen Tradition, was man über die Schöpfung gedacht hat. Kann man nicht einfach wegwischen. Fällt gerade übrigens noch eins ein, ich habe vorhin vergessen, da stand ja noch der Vers, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Sagen manche halt eben auch, sie wären ja nicht gern allein, aber sie dürfen halt nicht. Ihr merkt, das ist schwer. Ich merke, manche Sätze, die ich da gelesen habe, halte ich schwer aus. Das sind andere Sätze wahrscheinlich als manche, die ihr schwer aushaltet. Ich habe einfach mal versucht, in Kürze, da kann man noch viel anderes dazu sagen, einfach mal beides zu verstehen. Ich habe mehrere Diskussionen mir angehört. Ich bin dann gerade zu den Menschen hin, die anders denken als ich, weil ich sie verstehen will. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle noch einen Schritt weiter gehen und zwar noch ein paar allgemeine Sätze formulieren von Progressiven. Jetzt haben wir ja nur mal die Bibelstellen angeschaut, die direkten Bibelstellen. Und dann noch ein paar allgemeine Anfragen von sogenannten Konservativen, um dann in eine Zielgerade zu kommen, was machen wir denn jetzt damit? Ein paar Anfragen progressiver. Diese Bibelstellen machen doch oder zeigen doch, es geht eigentlich immer um Heterosexuelle. Und überhaupt der homosexuelle Akt, der hier beschrieben wird, hat immer was mit Gewalt oder egoistischer Lust oder religiösen Bräuchen zu tun. Bezieht das doch bitte nicht auf mich und meinen Partner oder was weiß ich, wenn wir einfach miteinander treu lieben wollen. Wir finden es schwierig, sagen Sie, dass eine Mehrheit, eine heterosexuelle Mehrheit, die es immer geben wird, und die es ja gut hat, die darf ja lieben, und sagen will, was wir nicht dürfen. Das macht uns laut. Jesus hat alle Gebote zusammengefasst in eins, ganz bewusst, glauben wir. Weil dieses Bibel-Bashing-Gebote einander an den Kopf werfen. Das reicht. Und die Liebe gibt die nötigen Grenzen. Aber die reichen dann auch. Und überhaupt, der Sabbat ist doch um des Menschen willen gemacht. Wir müssen doch jedes Gebot verstehen, jedes Gebot macht Sinn machen. Aber dieses Gebot in Treue und Liebe nicht miteinander leben zu dürfen, macht irgendwie für uns keinen Sinn. Und dann denkt doch an die Wirkungsgeschichte. Was ist denn passiert? Brutale Verfolgung, 1800 Jahre lang, innerhalb der Kirche sogar. Wir wissen heute die Selbstmordrate, gerade auch in der christlichen Szene, ist hier bei Homosexuellen nicht zu vernachlässigen. Sagt uns das nichts? Und dann das unendliche Leid, das jungen Christen zugefügt wird, seit sie merken, sie sind in einer christlichen Gemeinde, wo man so am besten nicht ist. Und sie beten jeden Tag. Sie beten jeden Tag, Gott möge sie doch heilen von. Heilen. Geht es nicht um die Früchte? Sagt Jesus nicht, schaut die Früchte an. Was sind die Früchte? Liebe, Freundlichkeit. Können wir auch. Ein letztes noch von dieser Seite. Sprich mit uns. Sprich nicht über uns. Red mit mir. Ein paar Anfragen von der konservativen Seite. Es sind doch nicht alle homosexuellen Christen genau dieser Überzeugung. Es gibt doch auch die, die sagen, sie wollen gar nicht. Und es gibt doch auch die, die frei geworden sind. Ja, die Kirche hat viel falsch gemacht, aber ist das, nur weil man was falsch gemacht hat, ein Grund dafür, dass man alles über Bord wirft? Nein, es gibt Grundwahrheiten, es gibt Grundordnungen und da wollen wir dran festhalten. Ja, es gibt keine einzige positive Bewertung homosexueller Handlungen. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen in der Bibel. Es war so selbstverständlich, dass es ein No-Go war. Wir leiden darunter, dass die Bibel nicht mehr als höchste Instanz gesehen wird. Wir erleben hier einen Verfall. Wir glauben, dass das ein Verfall ist. Und sich dann nur die Sachen aus der Bibel rauszupicken, die mir lieb sind, davor wollen wir warnen. Wir empfinden, dass wir Gott mehr gehorchen als den Menschen, dass wir ihm untreu werden. Wir können Gott nicht untreu werden. Wir müssen ihm mehr gehorchen. Sünde darf nicht einfach als Nichtsünde bezeichnet werden. Und dann wirft man uns vor, wir zerstören die Einheit der Christen. Das Gegenteil ist der Fall. Wer hat denn angefangen? Die Bibel nicht mehr so zu nehmen, wie sie ist. Nein, wir wollen keine faulen Kompromisse schließen. Das fällt uns schwer, das geht irgendwie nicht. Wir merken, alle sind in einem Dilemma. Und ich glaube, dass es im Grundsatz niemanden zunächst mal darum geht, gegen jemanden zu sein. Man will Gott treu sein, man will richtig sein, man will christlich handeln. Das nehme ich mal jedem ab. Der Weg zur Lösung. Wir spüren, wir ahnen, die Lösung wird wohl nicht die sein, dass alle entweder der einen Meinung oder sich der anderen Meinung zuordnen. Aber ich komme nochmal auf den Anfang zurück. Das haben wir in der Bibel schon auch nicht vorgefunden, dass alle immer einer Meinung sind, selbst in wichtigen Fragen. Eins muss, glauben wir auch als Gemeindeleitung zutiefst klar sein, die Art und Weise, wie wir miteinander unterwegs sind, die muss von Christus geprägt sein. Man kann doch einander wertschätzen, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Da muss ich dem anderen nicht irgendwas unter die Nase reiben, sodass der Identitätsprobleme hat. Das geht doch. Wir schlagen vor, mit Römer 14, darüber haben wir ja auch schon eine Predigt gehört, dass die einen die anderen nicht verachten. Oh, die gucken da immer Bibel 1:1 übernehmen, das ist doch Kindergarten. Nein, so redet ihr nicht. Aber die anderen auch nicht, die anderen verurteilen. Die nehmen die Bibel nicht ernst, das sind keine richtigen Christen, Halbchristen. Sie verleugnen Gott. Wischiwaschi-Christen. Und wieder, was auch immer weitergeht, ihr kennt es. Nein, wir glauben, dass das nicht zu dem christlichen Stil gehört, den wir in der Bibel ja gesagt bekommen, ein Mindestmaß hier an Wertschätzung, dass wir einander hier nicht schuldig werden, den Glauben nicht absprechen. Und dann glauben wir, dass ein Blick in die Geschichte uns wirklich helfen sollte. So rum oder so rum. Wir müssen Verantwortung tragen für das, was wir theologisch denken und das dann auch durchdenken und dann aber auch Lösungen präsentieren. Wie geht das bei uns? Das haben wir am Filmabend versucht. Ein super Film, der uns nachdenklich gemacht hat und wir uns überlegt haben, und wie schaffen wir es, als christliche Gemeinde so Christsein zu leben, dass Menschen sich eben nicht so fühlen, dass sie bei Gott unten durch sind. Das geht, da brauchst du nicht nur Regenbogengemeinden dafür, das kann man auch in konservativen Gemeinden leben. Erleben manche Gemeinden auch. Aber dafür braucht man dann eben den Dialog miteinander und müssen gucken, wie sieht das konkret aus. Und wir glauben, uns verbindet mehr als uns trennt. Dieses Thema ist bei uns jetzt ganz groß. Wir hoffen, dass es bald wieder klein wird, weil es eins unter so vielen ist und es viel, viel wichtigere Dinge gibt. Und wir glauben, dass uns viel mehr verbindet. Und dazu möchte ich euch jetzt einladen, nach vorne zu gucken. Ich habe nämlich noch etwas vor mit euch. Ich möchte euch etwas veranschaulichen. Und dazu habe ich jetzt den Tobias als Freiwilligen. Kommst du mal nach vorne, der... ich konnte ihn nicht so gut darauf vorbereiten, dass er jetzt genau wusste, was kommt, aber es wird alles gut und du bist da goldrichtig, du bist größer als ich, du musst jetzt mal hier du stehst mal hier. Ich habe diese Veranschaulichung mal gesehen in einer konservativen christlichen Gemeinde und die hat mir sehr geholfen bei dieser Thematik. Wir beide stehen jetzt mal einander gegenüber. Und ich nenne das jetzt mal die Konfrontationsstellung. Ich habe recht, du hast recht. Ich sage dir, wo es lang geht, ich lege dir die Bibel aus, du legst sie mir aus. Und jetzt kommen wir in eine Konfrontation. Wir sind einander gegenüber und es gibt nur diese Konfrontation. Wir sind getrennt, es gibt hier einen Graben. Und wir schlagen jetzt mal einen anderen Weg ein. Du stellst dich jetzt mal hier drüben hin, neben mich. Weil du größer bist, bist du da hinten, ich bin da vorne. So, jetzt stehen wir nebeneinander. Es gibt kein Gegeneinander mehr, es gibt keinen Graben. Und wir versuchen jetzt, einen Weg miteinander zu gehen. Das Erste, was wir tun, wir gehen mal einen Schritt nach vorne. Und der sieht so aus, dass wir einander zuhören. Ich höre mir seine Meinung an. Jetzt sind wir zufällig theologisch wirklich ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich verrate euch nicht, wer was ist. Und ich höre ihm zu und will das verstehen, warum er hier so denkt und nicht so wie ich. Aber ich freue mich, dass er dann auch fragt, und Michael, warum denkst du, wie du denkst? Okay. Alarm? Notstand? Wir hören einander zu. Dann fragen wir uns, was haben wir gemeinsam? Und wir sagen, Jesus Christus ist für uns gekreuzigt und auferstanden. Können wir beide sagen, oder? Ey, wir gehen mal den Schritt miteinander. Jesus Christus ist für uns gekreuzigt und auferstanden. Dir bedeutet, würde ich jetzt mal denken, die Bibel sehr viel. Mir bedeutet sie auch sehr viel. Bedeutet uns die Bibel sehr viel? Ey, wir gehen den Schritt miteinander. Wir einigen uns darauf, dass wir einander wertschätzend behandeln wollen. Es gibt so Bibelstellen, den anderen höher achten als sich selbst. Sagen wir ja dazu, oder? Was soll man auch sagen, gell? Wenn es in der Bibel steht. Also, wir achten einander so. Wir glauben, dass Gott das Beste für uns Menschen will. Für jeden Einzelnen. Glauben wir beide. Okay, gehen wir noch einen Schritt. Es gibt so eine Stelle in der Bibel, Erkenntnis ist Stückwerk. Meine Erkenntnis könnte vielleicht irre ich, Vielleicht irre ich ja. Ich sage in Demut meine, ich könnte mich irren. Wie sieht es bei dir aus? Sehr gut, sehr gut. Wir merken, es wird an manchen Stellen ein bisschen schwieriger. Ja, ich bin völlig von meiner Meinung überzeugt und ich finde es gut, dass er das auch ist. Aber unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wir nehmen die Demut. Es könnte anders sein. Der Blick in die Geschichte hilft uns. Hier können wir den Schritt zusammen gehen.
Kommt drauf an. Also, dass meine Erkenntnis Stückwerk ist, da kann ich auf jeden Fall mitgehen.
Okay, nehmen wir den Satz. Genau. Merkt ihr was? Wir sind so weit miteinander gegangen. Und wir könnten jetzt noch weitere Dinge nennen. Wir glauben, dass Gott alle Menschen liebt und dass Gott allen Menschen die Hoffnung der Welt bringen will. Und dass unser Auftrag ist, dass wir diese Liebe Gottes zu den Menschen bringen. Oder? Du nickst? Ja, das wollen wir gemeinsam. Und ihr merkt, wir gehen einen Weg und wir gehen einen Weg. Ja, und dann kommen irgendwann andere Fragen, wo wir merken, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Bei wichtigen Fragen. Und trotzdem schauen wir da drauf, diesen Weg können und konnten wir gemeinsam gehen. Mal so viel. Danke dir, Tobias. Diese Veranschaulichung soll deutlich machen, eben nicht, auch wenn ich von meiner Meinung völlig überzeugt bin, ist meine Hauptmission nicht die, den anderen auf meine Seite zu ziehen, sondern ihn zu verstehen, mit ihr und ihm unterwegs zu sein und dann gemeinsam das zu tun, was Gott durch uns tun möchte. Und das glauben wir auch für unsere Gemeinde. Unsere Hoffnung als Gemeindevorstand für unsere Gemeinde ist nicht, dass alle das Gleiche denken. Wir sind im Gemeindevorstand an diesem Thema ja auch 50-50. Unsere Hoffnung ist, dass Christus unsere Mitte ist und bleibt. Und wir glauben, dass seine Liebe das kann. Ob wir es können, wissen wir nicht. Wir hoffen, weil wir glauben, dass Gott das kann. Wir glauben auch, dass es homosexuellen Menschen gilt. Wir sind uns einig, obwohl wir unterschiedlich denken, dass es hier keins an die Wand fahren geben kann, keine Unart des Umgangs miteinander, auch wenn wir unterschiedlich denken. Wir wollen miteinander liebevoll im Gespräch sein. Und wir sind davon überzeugt, dass es sehr viel wichtigere Themen gibt. Und dass wir dazu vereint uns auf den Weg machen sollen. Ich möchte an diesem Punkt schließen. Es gäbe noch viel zu sagen. Ich habe ein Lied ausgesucht, das das gemeinsam ausdrückt, was uns verbindet, nämlich dass Christus unser Mittelpunkt ist, dieses Mittelpunkt, dieses Lied. Und ich wünsche uns und ich wünsche uns es von Herzen, dass wir so weit oder dass wir tatsächlich einander glauben, dass Christus unser Mittelpunkt ist, dass der andere Christus liebt und die andere Christus liebt. Ich lade uns ein, dieses Lied miteinander zu singen.